Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Landwirtschaft heute und morgen. Unser heutiger Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Weinbau in Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich entschieden haben, sich mit uns auf eine faszinierende Reise durch die Welt des Weinbaus und der Landwirtschaft zu begeben. In der heutigen Episode haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar den Konstantin Gens. Ein leidenschaftlicher Winzer und Sohn von Hubert Gens, der zusammen mit seinem Vater das Weingut, welches seit 6 Generationen in Familienbesitz ist, führt. Wir sind gespannt auf seine Einblicke und freuen uns darauf, mehr über den Weinbau und die Landwirtschaft zu erfahren. Also, lehnen Sie sich zurück, genießen Sie Ihren Wein und lassen Sie uns gemeinsam in diese spannende Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen bei uns heute, Konstantin.
Hi, freut mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du endlich dabei bist und uns ein bisschen was über den Weinbau erzählen kannst. Und da wollen wir auch schon anfangen mit der ersten Frage, oder?
Gerne.
Okay, die erste Frage, die uns heute tatsächlich brennend interessiert, ist, welche Weinreben habt ihr überhaupt? Was baut ihr an? Und gibt es irgendwas Besonderes, was du uns dazu sagen kannst?
Ja, ist erstmal was ganz Neues für mich, bei so einem Podcast dabei zu sein. Freut mich wirklich mega. Es ist natürlich so, dass es weltweit unwahrscheinlich viele unterschiedliche Rebsorten gibt. Weltweit gibt es Tausende. In jeder Region gibt es autotone Rebsorten, die man hier in Deutschland vielleicht gar nicht kennt, was da in Italien in verschiedensten Bereichen gibt an Rebsorten. Die bekannteste Rebsorte in Deutschland ist natürlich der Riesling. Dafür sind wir weltweit bekannt. Und er reift einfach hier in Deutschland so gut wie sonst nirgendwo. Die Kombination aus dem Säurespiel passt wunderbar zu unseren Böden mit den klimatischen Verhältnissen. Es ist so, dass wir in unserem Betrieb auf den 20 Hektar 16 verschiedene Rebsorten haben, was unwahrscheinlich viel ist und sich auch in den nächsten Jahren auf ungefähr 10 Rebsorten reduzieren wird. Wir haben auch ältere Rebsorten, die aus der Region kommen, wie zum Beispiel Bacchus, Kerner, Morio Muscat. Das sind besondere Rebsorten, die aber an Bedeutung verloren haben und auch nicht mehr so gut mit dem Klimawandel klarkommen. Es ist einfach so, früher war Weinbau in Europa nur bis Deutschland im nördlichen Bereich eigentlich möglich. Durch die Klimaverschiebung ist es unwahrscheinlich stark verschoben worden. Es gibt teilweise Weinbau in Finnland, in Schweden. Und wir hier in Deutschland haben Klimate, die in den letzten Jahrhunderten eigentlich so fast in Frankreich vorgeherrscht haben. Dementsprechend müssen wir unsere Rebsortenstruktur auch etwas anpassen. Wir haben auch, wohl wissend, dass das kommen wird, hat mein Vater auch schon damit angefangen, Sauvignon Blanc-Reben zum Beispiel gepflanzt. Da haben wir unsere Rebflächen auch deutlich vergrößert die letzten Jahre. Es ist prinzipiell so, dass jede Rebsorte dann gewisse Dinge einfach mehr mag. Manche mögen zum Beispiel einen sehr schweren Boden, einen kräftigen Boden. Das passt zum Beispiel gut für Burgunder-Rebsorten wie Weißburgunder, was wir auch haben. Da kann man sehr, sehr viel tun. Generell wollen wir in Zukunft auf Rebsorten bauen, die eher aus dem Süden kommen, weil es immer trockener wird, immer mehr Sonne gibt und unsere Struktur dementsprechend anpassen. Aktuell haben wir eben im weißen Bereich Riesling vorherrschend, im roten Bereich blaue Spätburgunder, also Pinot Noir. Und das wird auch in Zukunft erstmal so bleiben. Nichtsdestotrotz wird sich der Rebsortenspiegel doch schon deutlich verschieben. Und ich bin einfach happy, mit Reben zu arbeiten, die wir 40 bis 50 Jahre bewirtschaften. Das heißt, die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, mit denen müssen wir 40 oder 50 Jahre leben und mit denen müssen wir 40 oder 50 Jahre arbeiten. Dementsprechend sind es eigentlich eine der langfristigsten Entscheidungen, die man treffen kann. Wenn man so einen Weinberg neu anlegt, das ist auf einen Hektar kostet das zurzeit knapp 40.000 Euro ungefähr. Und in den ersten 3 Jahren haben wir keinen Ertrag, also sind fast keine Trauben dran. Das heißt, die Weinberge, die mein Vater die letzten 5 Jahre angelegt hat, habe ich eigentlich viel mehr davon als er. Mein Vater spricht gern von so einem Mehrgenerationenvertrag bei einem Weingut. Und da muss ich ihm auch auf jeden Fall recht geben, das stimmt auf jeden Fall. Und ich bin froh um jede Rebe, die schon ein super Alter ist, super Weine hervorbringt. Und das Neue, das strukturieren wir so langsam um, ist aktuell noch ergänzend und wird aber dann irgendwann, gerade zum Beispiel im Sauvignon Blanc im weißen Bereich, irgendwann überflügeln.
Du hast gesagt, es ist ein zukunftsorientierter Beruf und man muss viele Entscheidungen treffen, die die Zukunft beeinflussen und auch eure Zukunft als Weingut und als Winzer. Meinst du, das ist der Grund dafür, dass viele Leute sagen, okay, Winzer, warum sollte ich Winzer werden?
Ja, Winzer muss man halt zunächst vielleicht nochmal beleuchten. Klingt natürlich immer sehr traumhaft. Man macht Wein, man hat viel mit Wein zu tun. Aber es ist schon harte Arbeit, muss man ganz deutlich so sagen. Es ist viel Handarbeit. Wir sind viel in den Reben, wir sind viel in der Natur, was natürlich toll ist. Aber natürlich auch bei Wind und Wetter, wo viele in meiner Generation noch nicht mehr so Lust drauf haben. Früher war es eigentlich üblich, dass die ganze Familie mitgekommen ist. Das ist auch in der Weinlese immer noch der Fall. Aber wenn ich jetzt meine Cousins mal anrufe, könnt ihr mal am Samstag mit in die Weinberge kommen? Da ist die Resonanz manchmal sehr bescheiden. Also es ist schon so, dass dieses langfristige Planen und dieses Festlegen auf einen Beruf vielen ja sehr, sehr schwer fällt. Ich habe auch sehr viele Freunde, die lange nicht wussten, in welchem Bereich möchten wir. Oder auch in der Bundeswehr verpflichten wir uns wirklich über so einen langen Zeitraum, gehe ich das mit? Und das ist eigentlich im Prinzip bei einem Winzer nichts anderes. Wenn ich jetzt den Betrieb übernehme oder übernommen habe von meinen Eltern, lege ich mich ja mit fest. Ich setze auf diese Karte, so kann man es eigentlich sagen. Und ich stehe da auch voll hinten dran und bin auch mega motiviert, da zu wirken. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es auch einige abschreckt, weil es natürlich schon eine große Verantwortung ist. Bei uns ist es auch so, dass man auch ein bisschen Verantwortung natürlich auch für Mitarbeiter hat und natürlich auch für dieses Familienvermächtnis, sage ich mal. Also dieser Betrieb ist halt schon das Zentrum unserer Familie, muss man einfach sagen. Und auch die Geschwister von meinem Vater und alle, die aus dem Betrieb kommen, haben eine unwahrscheinlich starke Bindung zum Betrieb. Wenn wir Hoffest haben, sind alle im Einsatz. Alles dreht sich um den Wein, auch bei Weihnachtsfesten und so weiter. Und da ist es natürlich schon eine Aufgabe, das zu übernehmen. Und da will man es natürlich auch gut machen und im besten Fall natürlich auch weiterentwickeln. Und dementsprechend glaube ich, dass da der eine Punkt ist, wo manche so ein bisschen Bedenken davor haben. Und der andere Punkt ist, dass ich auch der Meinung bin, dass manche ja vielleicht nicht mehr so den Willen haben, auch mal mehr zu arbeiten. Es ist halt kein 9-to-5-Job, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und man muss halt eine gewisse Leidenschaft haben und ohne die geht es einfach nicht. Und ich denke, dass das schon ein Grund ist, warum die Leute da ja teilweise auch nicht so Lust drauf haben.
Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, warum das vielleicht daran liegt, dass andere Menschen es nicht machen. Aber unsere Zuhörer wollen natürlich auch wissen, warum hast du das gemacht? Hast du damals gesagt, hey Papa, komm, ich mach das jetzt einfach? Oder was war deine Intention dahinter?
Ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich von klein auf mega Spaß daran hatte. Meine Mutter erzählt häufiger die Geschichte, dass ich hier stundenlang mit dem kleinen Traktor durch unseren Hof gefahren bin und Weinberg gespielt habe. Und ich bin natürlich früher mit meinem Opa unterwegs gewesen in den Weinberg mit meinem Vater. Man wächst halt rein, man wächst damit auf und man kennt es auch irgendwo nicht anders. Es ist schon so gewesen, dass ich mal so mit 13, 14 eine Phase hatte, in der ich so eine Null-Bock-Phase quasi, also gar nichts davon wissen wollte. Das hatte ich aber dann relativ schnell wieder gelegt. Und ich mache es einfach unwahrscheinlich gerne, insbesondere halt die ganze Arbeit auf ein Ziel hin. Also man arbeitet ja das ganze Jahr lang dafür, dass man am Ende ein super Glas Wein in der Hand hat, was der Kunde auch hoffentlich so sehr mag, dass es auch noch kauft. Und man geht mit den Jahreszeiten in den Beruf, man macht nie das Gleiche. Es ist unwahrscheinlich vielseitig im Bereich, was im Weinberg generell passiert, aber auch die Zeit im Weinberg, die Zeit im Keller, die Zeit mit Kunden, mit der Vermarktung. Man hat auch betriebswirtschaftliche Dinge, Marketing-Dinge zu tun. Also es ist echt sehr, sehr vielseitig. Das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Aber das Hauptargument ist eigentlich für mich immer gewesen, dass man einen guten Wein machen möchte. Und das steht auch nach wie vor im Vordergrund. Und ja, wenn diese Passion immer da ist, fällt es mir auch nicht schwer, da jeden Samstag zu arbeiten und auch sonntags mal was zu machen. Und das ist eigentlich so das, woran ich mich immer wieder festhalte. Und es ist aber auch anders bei meiner Schwester zum Beispiel, die von vornherein gesagt hat, ich will es auf gar keinen Fall machen. Die wollte früher nie in die Weinberge und so, das hat ihr gar keinen Spaß gemacht. Und die hat da eher immer, meine Mutter sagt, einen gebockt. Und ja, generell finde ich es immer gut, wenn die Eltern einen nicht das zu sehr aufzwingen. Das haben meine Eltern echt gut gemacht. Die haben uns schon auch immer Freiheiten gegeben. Ich konnte auch Fußball spielen gehen und konnte meine Jugend auch genießen. Aber schon auch immer mit dem Hintergrund, okay, du kannst gerne dein Ding machen, aber wäre es dann schon gut, wenn du ab und zu mal hilfst. Und ich denke, das war eine ganz gute Mischung, weil ohne den Bezug auch so ein bisschen herzustellen und auch so in jungen Jahren schon so ein bisschen ranzuführen, wäre es für mich auch viel, viel später gewesen, später den Anschluss einfach zu finden. Und generell bin ich da sehr, sehr zufrieden, wie meine Eltern das so geregelt haben und denke, dass das auch in Zukunft gut laufen wird.
So, in Zukunft noch mit dem Traktor durch die Gegend fährt.
Ja, genau. Die sind ja bei uns alle lila. Also da muss man langsam fahren, weil sonst kommen die Leute direkt bei unseren Hof und beschweren sich.
Ja, jetzt hast du mir erzählt, was dich motiviert hat und wie dein Verlauf quasi war. Glaubst du, dass das anderen genauso geht oder ob das sich verändert hat im Laufe der Zeit? Ich meine, dein Vater, die Motivation deines Vaters zum Beispiel von damals zu heute, meinst du, du bist da ganz anders angegangen an die Sache mit anderem Mindsetting?
Ja, generell denke ich, dass da schon ein Wandel stattgefunden hat in dem landwirtschaftlichen Bereich. Früher war es einfach Gesetz, dass der älteste Sohn den Betrieb geerbt hat. Heute ist es auch durchaus üblich, dass auch Frauen Weinbaubetriebe übernehmen, was mich unwahrscheinlich freut. Wir haben eine sehr, sehr coole Crowd an jungen Frauen, die Wein machen, die das voranbringen, das Thema Wein. Und jetzt in Bezug auf unseren Betrieb war es einfach so, dass meine Großeltern den Betrieb Standort, an dem wir jetzt sind, neu gegründet haben oder gründen mussten, da die jeweils der ältere Bruder den Betrieb halt eben bekommen hat. Und für meinen Vater, wie er mir das immer geschildert hat, gab es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder Pilot werden oder den Weinbaubetrieb weitermachen. Und ja, sie haben dann zusammen mit meiner Mutter hat er dann den Betrieb 1987 übernommen und ihn auch echt stark weiterentwickelt, nach vorne gebracht. Hat da viele kluge Dinge getan, um unseren Betrieb auch auszubauen, weil wir jetzt eine gewisse Größe haben, die einfach super für uns ist, wo wir das gut stemmen können. Aber es ist mittlerweile auch durch den Wandel in der Agrarwirtschaft so, dass so kleine Betriebe eigentlich fast nicht mehr überleben können oder nur sehr schwer. Und dementsprechend war es für mich ein bisschen andere Situation, weil der Betrieb schon eine gewisse Größe hatte und die Transformation des Betriebes eigentlich eher ja, nicht zwingend notwendig ist, aber natürlich ich trotzdem viele innovative Dinge machen kann und den Betrieb weiterentwickeln kann. Aber das Fundament ist schon da, in einer gewissen Größe. Und dementsprechend glaube ich, dass mein Opa, der leider 2005 schon verstorben ist, damals mit 79, auch meinen Vater schon dann ganz gut zum Weinbau geführt hat. Mich auch noch als kleiner Junge, als ich dann immer mit ihm unterwegs war. Und mein Vater hat es bei mir ähnlich gemacht. Und man muss, das kann ich auch vielleicht sagen, den Wein und den Beruf schon lieben, weil es auf keinen Fall ein 9-to-5-Job ist.
Okay. Du hast die Zukunft so ein bisschen angesprochen und Entwicklung. Glaubst du, dass eure Kunden die Anforderungen an den Wein in der nahen Zukunft ändern werden? Also gerade im Bereich, dass wir jetzt viel mit Bio und dergleichen zu tun haben. Meinst du, das hat auf euren Wein auch nochmal irgendwann Einfluss oder?
Die generelle Qualität in der deutschen Weine oder der regionalen Produkte ist in den letzten Jahren unwahrscheinlich stark angestiegen, was vor allem mit neuem Wissen zu tun hat und mit besserer Ausstattung der Betriebe. Es ist einfach so, dass man ein super Produkt produzieren muss mit einer super Weinqualität, um am Markt überhaupt bestehen zu können. Das hat sich schon ein bisschen verändert in der letzten Zeit. Früher gab es, wie mein Vater auch häufig immer noch sagt, auch noch viel schlechten deutschen Wein. Da hat sich da die Anforderung schon deutlich verändert. Zudem ist natürlich auch die Darstellung des Produkts immer wichtiger, was Etiketten angeht, was so das generelle Corporate Identity angeht. Da sind wir mit der Farbe Lila natürlich gut aufgestellt, sage ich mal. Wir haben alle unsere Fahrzeuge in Lila und das werde ich auch auf jeden Fall so weiterführen. Das ist auch schon super, was da ist. Prinzipiell ist der Nachhaltigkeitsaspekt natürlich nicht nur im Weinbaubereich unwahrscheinlich in den Vordergrund gerückt. Mich stört es manchmal so ein bisschen, dass der Begriff Nachhaltigkeit sehr inflationär benutzt wird und alles möglichst nachhaltig produziert werden soll und nachhaltige Labels bekommt. Jedoch, was hinten dran steht, wird häufiger nicht so ganz beleuchtet und man kann es auch nur schwer rausfinden. Und gerade im Weinbaubereich ist natürlich das Bio-Label da eine ganz große Sache. Wir mit unserem Betrieb sind aktuell nicht biozertifiziert, weil sowohl mein Vater als auch ich wir uns mit manchen Richtlinien, die der Biowein vorgibt, überhaupt nicht identifizieren können und das als eher weniger nachhaltig sehen als das, was wir tun. Es ist einfach so, in dem konventionellen Weinbau, wie er bis dato sehr häufig betrieben wurde, sind gewisse Dinge gar nicht mehr so viel schlechter als im Bioweinbau, sondern eher besser, was gerade den Pflanzenschutz angeht. Es ist so, es gibt keinen Weinbau weltweit, wo kein Pflanzenschutz betrieben werden muss. Das ist ein Trugschluss, der häufig in den Köpfen so drin ist, dass Biowein zum Beispiel dass die Bioweintrauben gar keinen Pflanzenschutz benötigen, um einfach gesund zu bleiben und dass man Wein daraus machen kann. Prinzipiell ist zu sagen, man muss Pflanzenschutz betreiben, dass wir super Trauben haben, denn 80% der Qualität ist nur im Weinberg. Und wenn wir schlechte Trauben haben, ungesunde Trauben, können wir daraus halt eben keinen Wein machen. Und jetzt ist es so, dass im Biowein eben chemisch basierende Mittel, die auch systemisch die Pflanze schützen, nicht erlaubt sind. sondern nur Belagsmittel. Das heißt Netzschwefel und halt eben auch das Pflanzenstärkungsmittel Kupfer. In sehr regenreichen Jahren ist es halt so, dass diese Belagschicht immer wieder erneuert werden muss im Bio-Weinbau. Da hatten wir zum Beispiel 2021 einen sehr regenreichen Sommer, wo wir eine sehr starken Wachstum, eine sehr starke Vegetation hatten, weil viel Wasser da war und eben auch Wärme. Und da mussten halt Betriebe teilweise 20, 21 Mal Pflanzenschutz betreiben, die, ich sage mal extra in Anführungsstrichen, biologisch wirtschaften, um halt diese Belagschicht immer wieder zu erneuern, dass der Pilz, der Hauptfeind der Rebe, halt eben nicht einwachsen kann und in Anführungsstrichen konventioneller und integriert wirtschaftender Betrieb konnte mit vielleicht 7, 8 Applikationen das gleiche Ziel erreichen. Und zudem ist halt eben auch, das ist für mich halt nicht nachhaltig, das will ich nochmal vielleicht kurz sagen. Und eben auch diese Kupferproblematik. Kupfer ist ein Schwermetall, sammelt sich im Boden an. Erhöhte PPM-Gehalte können da festgestellt werden dann im Boden nach vielen Jahren oder nach einigen Jahren. Das ist halt eine Problematik, die sich mir nicht ganz erschließt. Und durchaus, das will ich aber auch ganz klar sagen, gibt es auch viele Dinge, die wir als sehr, sehr positiv erachten im biologischen Weinbau. Das heißt Begrünungen, Biodiversität, um Stickstoff zu binden, um verschiedene Blühphasen darzustellen für die Insekten, für die Bienen. Oder auch keine Anwendung von Herbiziden, also im Unterstockbereich, keine Glyphosat-Anwendung, die das Bodenleben ja doch schon sehr stark zerstört. In diesen Bereichen nehmen wir uns das aus dem Bio-Weinbau, was wir als sinnvoll erachten und wirklich nachhaltig, nehmen uns aber auch das aus dem konventionellen Weinbau, was wir halt eben als sinnvoll erachten und machen eine Art integrierter Weinbau, wo wir halt eben auch als Familie hinten dran stehen. Denn Nachhaltigkeit hat sehr viele, sehr viele Stufen oder sehr viele Säulen und auch der soziale Aspekt und auch vielleicht der Verpackungsaspekt spielen in der reinen Zertifizierung des Bio-Weins in erster Linie erstmal keine Rolle. Und das wollen wir aber auf jeden Fall so umsetzen. Und ich denke, dass das, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die Anforderungen der Kunden bezüglich unseres Weines, ist auf jeden Fall ein Druck dazu da, Richtung Bio oder Richtung ein Label in irgendeiner Form, dass der Kunde sich so ein bisschen absichert. Aber ich denke, wenn der Kunde uns kennt und uns kennenlernt hier auf dem Hof oder auch, auch online da was nachliest über uns, kann er schon ganz gut sehen, dass wir versuchen, nachhaltig eben unsere Flächen halt zu bewirtschaften und unsere Weine herzustellen. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall immer wichtiger in Zukunft. Und ich denke aber, dass wir dafür ganz gut gerüstet sind. Ja.
Okay. Viel Regen und viel Sonne. Du hast es schon gesagt, das sind die Wettererscheinungen, die wir momentan haben und hatten. Habt ihr da irgendeine Zukunftsplanung, wo ihr sagt, okay, das müssen wir unbedingt in Betracht beziehen, das müssen wir tun, um uns halt vor diesen Extremwettererscheinungen zu schützen und auch unsere Reben zu schützen?
Diese Extremwettererscheinung, wie du sie nennst, das ist absolut ein Auftreten, eine Häufigkeit, die unwahrscheinlich stark zugenommen hat. Ein auch Extremwetterereignis, was für uns sehr schlecht ist, ist halt eben auch Spätfröste. Das heißt, die jungen Reben sind schon ausgetrieben. Dann gibt es nochmal Frost und kann uns in Weinberg bis zu 100% eigentlich zerstören. Für dieses Jahr und gegebenenfalls auch für das nächste Jahr, wenn die Samenanlagen, die sich schon in dem Fruchtholz befinden, zerstört werden. Es ist einfach so, wir müssen ja mit dem umgehen und Strategien entwickeln, wie es sich im Moment so entwickelt. Und wir als Agrarbetrieb arbeiten mit der Natur, wir wirtschaften mit der Natur und klar sind wir auch auf die Natur angewiesen. Und natürlich müssen wir Strategien entwickeln, um halt eben solche Dinge möglichst, soll ich es nennen, verhindern können wir es nicht, aber damit halt eben umzugehen. Das ist beim Spätfrost sehr, sehr schwierig. Das ist auch bei Hagelschäden sehr, sehr schwierig. Eine Sache, die wir jetzt mit unserem Betrieb persönlich haben, bin ich auch eigentlich ziemlich froh drum. Wir haben unsere 20 Hektar Weinberge aufgeteilt auf 51 Parzellen, also auf 51 Weinberge in einem Umkreis von 7,5 Kilometern. Das ist natürlich arbeitswirtschaftlich gesehen im ersten Moment erstmal eine Katastrophe. Wir fahren natürlich sehr viel von A nach B, haben sehr lange Rüstzeiten, hat aber den Vorteil zum einen, dass wir eine sehr unterschiedliche Bodenstruktur haben und für jede Rebsorte die passende Lage finden können. Und zum anderen, um nochmal auf die extremen Wetterereignisse zu kommen, wenn wir an einer Stelle einen zerstörten Weinberg haben, haben wir an einer anderen Stelle noch einen Weinberg, der das ein bisschen mit abpuffern kann, ausgleichen kann. Hat in dem Fall einen sehr positiven Einfluss. Und natürlich, du hattest es angesprochen, Wasser, Sonne ist natürlich ganz, ganz extrem, wie sich das so darstellt die letzten Jahre. 2021, hatte ich es kurz angesprochen, sehr, sehr regenreicher Sommer. Ja, und dann kam 2022 und wir hatten im Prinzip gar keinen Regen im Sommer. Wir hatten eine unwahrscheinlich trockene Phase, eine lange Periode, wo wir hauptsächlich Sonne hatten. Dann ist natürlich eine Strategie, die wir fahren, kürzere Laubwände, weniger Blätter, dadurch weniger Wasserverbrauch bei der Rebe und auch weniger Photosynthese. Es ist ja so, die Photosynthese in den Blättern, der Zucker wird eingelagert in die Trauben. Wenn wir jetzt sehr, sehr viel Sonnenscheinstunden haben und es unwahrscheinlich warm ist, kommt man natürlich sehr, sehr häufig zu sehr, sehr hohen Zuckergehalten und dann später natürlich auch zu sehr, sehr hohen Alkoholgehalten. Ich persönlich möchte aber keinen Grauburgunder beispielsweise mit 14,5 Alkohol auf dem Etikett trinken. Dementsprechend ist dafür eine Strategie, die Laubwand einzukürzen, was den positiven Nebeneffekt natürlich hat, dass man weniger Wasser auch die Rebe verbraucht. Prinzipiell sind wir aber sehr froh, dass die Rebe halt unwahrscheinlich widerstandsfähig und anpassungsfähig ist. Also eine Rebe kann sehr, sehr tiefe Pfahlwurzeln bekommen, 5, 6, 7 Meter ohne Probleme, um eben ans Wasser zu kommen. Und was da aber auch wieder nötig ist, ist eben, dass man einen Weinberg nicht dauerhaft bewässert. Wenn wir jetzt anfangen, diese Tröpfchenbewässerung einzuziehen in gewisse Lagen und den Weinberg bewässern, ist es so, dass das Wurzelwerk sich natürlich zurückbaut und hauptsächlich im Bewässerungskegel die Feinwurzeln, die Faserwurzeln sind, wo eben das Wasser aufgenommen wird. Stellt man dann aber diese Bewässerung ab, hat sich die Rebe eben über die Jahre nicht an den Boden angepasst und hat keine tiefen Wurzeln bekommen, was sie dann eben viel, viel schlechter oder viel stärker der Trockenheit ausgesetzt macht. Ja. Und dementsprechend versuchen wir eigentlich unsere Weinberge nicht zu bewässern. Es ist aber so, 2022 als Beispiel nochmal darauf zurückzukommen, mussten wir die 1-, 2- und 3-jährigen Weinberge, die wir gerade frisch angelegt haben, frisch gepflanzt hatten, mussten wir bewässern, weil sonst wären uns die Reben einfach abgestorben. So eine Rebe braucht schon mal so 7-8 Jahre, bis sie ein richtig gutes Wurzelwerk hat und einen guten Bodenschluss hat, um sich da selbst versorgen zu können. Das heißt, die jungen Weinberge mussten wir letztes Jahr bewässern. Wir sehen aber davon ab, unsere Weinberge dauerhaft zu bewässern. Ja, und dafür auch wieder eine Nachhaltigkeitsstrategie ist. Wir haben jetzt einen neuen, sehr großen Regenwassertank im Erdreich vergraben. 120.000 Liter passen da rein, um eben unsere jungen Rebe mit Wasser versorgen zu können, wenn es denn benötigt wird. Aber prinzipiell wird Wasser ja ein sehr, sehr großes Problem in der Zukunft sein. Und da ist es natürlich auch hilfreich, gewisse Rebsorten anzupflanzen, die eben nicht so stark aufs Wasser angewiesen sind oder dieses südliche Klima eher gewohnt sind.
Du hattest diesen Wassertank angesprochen, das ist ja für euch auch was Neues, sage ich mal. Viele Zuhörer sind vielleicht auch interessiert in Technologien, gerade heutzutage die jungen Generationen fragen sich, wie sieht die Zukunft im Thema Technik aus? Gibt es dort etwas, was ihr für euch und gerade du auch als zukünftiger Boss dieses ganzen Weinguts im Blick habt, wo ihr sagt, okay, da möchte ich jetzt mich technologisch so ein bisschen weiterentwickeln im Thema Bewässerung oder anderer technologischen?
Ich bin generell sehr froh, während meines Studiums in Geisenheim im Technikbereich da echt einen super Dozenten gehabt zu haben. Wir haben da sehr, sehr viele Versuche gemacht. Da findet sehr, sehr viel statt in diesem Bereich, was Innovationen angeht. Prinzipiell geht es da viel mit Arbeit mit Drohnen, Arbeit mit selbstfahrenden Geräten, aber auch, und das finde ich sehr interessant, wenn wir nochmal den Pflanzenschutz ansprechen, das ist auch etwas, was wir uns in Zukunft anschaffen wollen. Das sind Pflanzenschutzgeräte, die quasi den Sprühnebel wieder auffangen und wieder verwenden. Und somit kann man, also sogenannte Recycling-Spritzen nennt man das, das sind Recyclinggeräte, in denen man dann halt den Pflanzenschutzaufwand, die Menge, die man braucht, deutlich nach unten senken kann pro Fläche, was natürlich unwahrscheinlich positiv ist und auch dem so ein bisschen entgegenwirkt, was es jetzt an neuer Gesetzlage gibt, wo eben auch die Pflanzenschutzmengen halt eben erniedrigt werden müssen. Also so eine Recycling-Spritze, die halt die Technik erfunden hat, ist sehr, sehr interessant, was wir auch in naher Zukunft in den nächsten 5 Jahren anschaffen werden. Weitere Dinge sind natürlich auch ein Pflanzenschutz mit Drohnen zum Beispiel in Steillagen, was halt auch für Mosel oder für andere Gebiete mit sehr viel Steillagen durchaus interessant werden könnte. Prinzipiell steigert auch die Technik die Weinqualität von Jahr zu Jahr. Vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Es gibt mittlerweile auch optische Traubensortiermaschinen, wo die einzelnen Beeren auf ein Förderband kommen, werden dann von 5 Kameras gescannt, die innerhalb von wenigen Sekunden dann die Beschaffenheit der Traube ausmachen. Die Trauben kommen hinten, das Förderband hat eine gewisse Geschwindigkeit, so 3-4 Meter pro Sekunde, kommen hinten in eine Flugphase und über dieser Flugphase haben wir dann einen Düsenblock mit Luftdruck, der dann einzelne Beeren eben rausschießt, die nicht der Qualität eben entsprechen, die wir haben möchten. Und das ist halt so ein gutes Beispiel, wo man halt super die Qualität steigern kann. Ich habe auch an einer solchen Maschine schon selbst gearbeitet, während meines Praktikas an der A. Das sind vielleicht so zwei Beispiele, wo man halt sieht, wie gut alles werden kann und wie sehr uns auch die Technik hilft. Klar ist aber auch, dass Weinbau nach wie vor zusammen mit dem Hopfenanbau ja die Sonderkultur ist, wo wir die meiste Arbeitskraft per Hand brauchen. Die meiste Handarbeit fällt da an, wenn wir eben Weinbau betreiben mit der Spaliererziehung, so wie man das jetzt hier an der Nahe eigentlich nur vorherrschend hat. Es gibt ja weltweit die unterschiedlichsten Erziehungsarten. Aber bei uns ist es einfach so, dass wir auf jeden Stock individuell beim Rebschnitt eingehen müssen. Wir müssen unwahrscheinlich viel auch noch mit der Hand arbeiten. Und da ist natürlich eine Sache, da gibt es manche Dinge, die einfach nicht durch Maschinen ersetzbar sind, weil es so individuell ist. Da müsste man dann das Erziehungssystem ein Stück weit umbauen. Das haben wir aber nicht vor. Und dementsprechend ist es immer eine Kombination aus Mensch und Technik. Und das wird beim Weinbau auch sich nie ändern. Auch wenn man dann weitergeht von der Traubenverarbeitung in den Keller. Da gibt es auch mittlerweile super Dinge. Ihr werdet das auch noch sehen bei uns. Also was Edelstahltanks angeht, was spezielle Filter angeht, um den Wein eben zu filtrieren. Was unwahrscheinlich stark zugenommen hat. Aber trotzdem ist der Mensch immer noch das Wichtigste und das nicht austauschbar einfach beim Weinbau.
Das ist auf jeden Fall schön gesagt, der Mensch steht im Vordergrund. Zum Thema der Mensch steht im Vordergrund. Jetzt seid ihr ein sehr regionales Weingut, ihr habt viele Leute im Umkreis, die euch kennen. Wie sieht es aus mit der Vermarktung? Ihr habt auch eine Online-Seite, habe ich gesehen, wo ihr euren Wein verkauft, wo ihr versucht, Kunden in ganz Deutschland zu erreichen. Ihr fahrt auch durch ganz Deutschland immer mal wieder rum, von Kiel bis
Garmisch-Partenkirchen.
Garmisch-Partenkirchen, genau. Wie sieht da die Prozentzahl Ihrer Kunden in der regionalen Umgebung aus und haben Sie auch viele Kunden außerhalb?
Also wir haben mit unseren 20 Hektar Rebflächen unsere Jahreswurstproduktion eigentlich immer schon so, dass wir das auch gut verkaufen können in einem Jahr. Da sind wir auch sehr froh drum, dass wir trotz der Steigerung unserer Flächen in den letzten Jahren Kundschaft dazu gewonnen haben. Früher war es so, dass wir zu 100% nur an Privatkunden verkauft haben, also den Wein direkt an die Haustür geliefert haben mit solchen Auslieferungstouren, die wir immer nach Ostern und vor Weihnachten zweimal im Jahr machen durch ganz Deutschland. Wie du es schon gesagt hast, also von Nord nach Süd oder von Ost nach West eigentlich das komplette Land bereisen. Ist auch immer ganz spannend, mal das ganze Land zu sehen. Diese Touren machen wir nach wie vor, aber da ist die Prozentzahl des Weines, das wir herstellen, den wir dann halt selbst ausfahren, doch schon deutlich gesunken. Mittlerweile sind so knapp 40%, die wir selbst ausfahren. Und gerade die Frequenz in unserem Online-Shop, den du auch kurz angesprochen hast, ist unwahrscheinlich stark nach oben gegangen. Wir versenden auch sehr viel Wein aktuell. Für uns das Beste, das sage ich ganz offen, ist natürlich, wenn der Kunde zu uns kommt und den Wein hier abholt, das ist auch das Nachhaltigste. Der Wein, den wir hier ab Hof verkaufen, haben wir keine Kosten dafür. Der Kunde kann herkommen, kann sein Leergut mitbringen. Wir können das Leergut gegen das Vollgut tauschen. Wir verwenden auch das Leergut wieder, spülen das und füllen es dann wieder ab, die Flaschen, was auch in den letzten Jahren ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, auch gerade was Kostendruck angeht und Verfügbarkeit von Flaschen. Und es ist so, dass wir zu 99,9% unseren Wein national in Deutschland verkaufen. Und diese Strategie will ich auch beibehalten. Der Markt in Deutschland ist locker groß genug, dass wir als ganz kleiner Betrieb unseren Wein hier in Deutschland verkaufen können. Gerade durch Corona hat sich dieser nationale und regionale Gedanke natürlich auch bei der Kundschaft nochmal deutlich gesteigert. Es ist so, dass wir ungefähr 20% unseres Weines direkt hier in der Region verkaufen, im Umkreis von, sage ich mal, 30 Kilometern, was aufgeteilt ist auf viele Gastronomiebetriebe, Hotelleriebetriebe und eben auch Privatkundschaft. Und da sind wir natürlich, wie gesagt, sehr froh. Es gibt aber auch andere Regionen in Deutschland, gerade insbesondere an der A oder auch in der Pfalz, einige Ortschaften. Da haben Betriebe durchaus mal 90% ab Hofverkauf, weil der Tourismus deutlich stärker ist als hier. Und wir sind bestrebt, hier wirklich möglichst viel ab Hof zu verkaufen. Wir sind froh um jeden Kunden, der sich das hier anguckt, weil es auch einfach eine Bindung schafft, wenn sie sich das ja alle mal angeschaut haben. Doch ist diese hohe Prozentsatz an Privatkundschaft nicht mehr so gut zu halten, sage ich mal, weil die Kundschaft wird immer sprunghafter. Die Vergleichbarkeit im Internet ist natürlich total da. Und dementsprechend sind diese Kunden, die wir zweimal im Jahr anfahren, mit Wein versorgen und die dann für das ganze Jahr genug haben, sage ich mal, den Verbrauch gedeckt haben, geht zurück. Das kann schon durchaus sein, dass wir von diesen Touren absehen werden in Zukunft und eben mehr versuchen, die Leute auch zu uns zu bringen.
Was ich sehr interessant fand, war, dass du gesagt hast, dass ihr eure Flaschen wieder verwertet, die nochmal gereinigt werden etc. Hat das dann auch Auswirkungen auf den Preis des Weines, gerade heutzutage, wo wir gerade in so einer Krise sind und alles viel teurer wird und ihr jetzt aber sagt, okay, wir versuchen, so gut es geht, die Flaschen wieder zu verwerten, versuchen zu verzichten, dass wir uns immer wieder neue Sachen anschaffen müssen, gerade weil es auch Probleme gibt, manchmal diese Flaschen auch überhaupt zu bekommen. Hat das auch Einfluss auf euren Wein? Hat sich das in den Jahren verändert preislich oder sagst du, dass ihr da relativ gleich geblieben seid?
Prinzipiell hat unser Betrieb schon mein Großvater damit angefangen, die Flaschen zurückzunehmen und sie spülen zu lassen und wieder zu verwenden. Das hat mein Vater auch nie aufgehört und ich will es in Zukunft auch nicht ändern. Es ist einfach so, dass wir unwahrscheinlich viel Verpacken brauchen, um den Wein fertig zu stellen. Das heißt, geht beim Karton los, dann die Flasche, das Etikett, der Verschluss. Also sind schon sehr viele kleine Teile, die wir benötigen, um ein fertiges Produkt zu haben. Und klar, jetzt die letzten 2 Jahre war es so, dass der Kostendruck in diesem Bereich extrem stark gestiegen ist. Umso betriebswirtschaftlich sinnvoller war es für uns, die Flaschen zu spülen. Um ein kurzes Beispiel zu geben, so eine Flasche, eine Neuglasflasche zu kaufen, wenn wir sie denn bekommen haben, sind die Preise bis fast 50 Cent netto pro Flasche gestiegen. Das Spülen ist doch schon deutlich günstiger für uns. Das ist einmal dieser betriebswirtschaftliche Aspekt. Aber nicht vergessen sollte man dabei halt auch den Nachhaltigkeitsaspekt. Es ist so, dass fast 30% der CO2-Äquivalente, die bei der Weinbereitung entstehen, ist nur die Verpackung. Und das führen sich viele nicht so gut vor Augen. Klar, Glas wird auch recycelt, wenn man es in den Container wirft. Am besten strukturiert Weißglas, Grünglas, Braunglas. Umso einfacher macht es das. Aber natürlich trotzdem ist die Glasflasche ja ein Gut, was man ja schon hat, was man ja nicht einschmelzen muss, wieder neu herstellen muss, ist ein sehr, sehr energiereicher Prozess. Und dementsprechend ist es natürlich schon sinnvoll, die Flaschen zurückzunehmen, zu spülen, wieder zu verwenden. Ist auch ein Punkt, der sehr, sehr sinnvoll für unseren Betrieb im Speziellen ist. Und bin ich voll dabei, das weiterzumachen.
Jetzt noch eine kleine Frage nebenbei, auch für unsere Zuhörer. Ich habe gesehen, auch auf der Internetseite und auch selbst bei den Flaschen, ihr habt auch Glaskorken. Zählt das da genauso? Also macht ihr das da genauso, dass ihr die zurücknehmt? Oder ist das noch im Arbeitsprozess, sag
ich mal? Oh, diese Glaskorken werden in Tschechien, in Liberec, werden die hergestellt. Das ist so ein Tal, wo es sehr, sehr viel mit Glas zu tun hat. Bin auch schon selbst dort in der Produktion gewesen. Die Firma Vinolok stellt diese Glasverschlüsse her. Es ist aber so, dass wir diese Glasverschlüsse auch gerne zurücknehmen, die auch wieder verwenden können, wenn man diese kleine Gummidichtung, die eben da drauf ist, abmacht und diese erneuert und es wieder steril macht, diesen Verschluss. Es ist da so, dass wir die aber nicht immer zurückbekommen, weil die Kunden die sehr mögen. Ich sehe die in sehr, sehr vielen Schubladen bei Kundschaft von uns, wenn man dann mal zu ihnen kommt. Und es ist einfach ein super Verschluss, der auch andere Flaschen gut verschließen kann. Man kann es wieder in den Kühlschrank stellen. Das macht einfach von der Optik auch und von der Beschaffenheit, wenn man den in der Hand hat, ist einfach ein ganz toller Verschluss. Das ist aber nicht der Grund, warum wir den verwenden, sondern der Grund, warum wir den verwenden, ist, dass die Lagerfähigkeit der Weine, gerade insbesondere der Weißweine, unwahrscheinlich gut ist. Gibt es auch Studien dazu, die das zeigen. Dazu ist zu sagen, dass es prinzipiell immer sinnvoll ist, Weine liegen zu lagern und kühl und dunkel. Wenn man dies tut mit verschiedenen Verschlüssen, ist der Vinolok-Verschluss einfach ein Verschluss, der die Frische der Weine und die Lagerfähigkeit der Weißweine insbesondere unwahrscheinlich gut transportiert und unwahrscheinlich gut die Weine reifen lässt und die Frische behält. Es ist auch so, dass der Verschluss natürlich nicht günstig ist. Der kostet deutlich mehr als jetzt ein Drehverschluss oder als ein Drehverschluss. Und trotzdem verwenden wir den für unsere Premium-Weißweine, sind damit sehr happy. Und wenn wir dann welche zurückbekommen, können wir die auch wieder verwenden, ja.
Ich danke dir dafür. Das Ganze nochmal ein bisschen abzurunden, habe ich jetzt noch eine Frage an dich und vielleicht interessiert das auch die Zuhörer. Und zwar die Zukunft. Was meinst du? Wie sieht eure Zukunft aus? Siehst du da Tendenzen nach oben? Siehst du da Schwierigkeiten? Oder sagst du, ja, vielleicht geht es einfach so weiter, wie es jetzt gerade läuft?
Gute Frage. Man macht mir selbst natürlich viel Gedanken drüber. Ist natürlich so, wenn man in so einen Betrieb übernimmt, macht man sich natürlich schon seine Gedanken. Man sieht mal so, was auch ja, so alles abgeht, was man vielleicht vorher gar nicht so extrem mitbekommen hat. Auch was natürlich betriebswirtschaftliche Dinge insbesondere angeht. Ich bin aber sehr, sehr positiv eingestellt. Ich bin, würde ich sagen, bereit dafür, jetzt in den Betrieb einzusteigen. Und es ist natürlich so, dieses, was du jetzt angesprochen hast, das einfach so weiterlaufen zu lassen und ja, das läuft schon irgendwie. Es ist gar nicht meine Einstellung. Also ich habe so mir für mich so den Leitsatz, okay, Respekt über dem, was da ist, aber auch Aufgeschlossenheit über für Neues, ja. Meiner Meinung nach ist Stillstand irgendwie Rückschritt und wir müssen uns weiterentwickeln, was technische Dinge angeht, was Nachhaltigkeitsaspekte angeht, was Rebsorten angeht, etc., was Vermarktung angeht, um immer eben up-to-date zu sein und eben ein guter, florierender Betrieb zu bleiben. Aktuell läuft es sehr gut, wir sind sehr zufrieden, aber das wird, wenn man nichts macht, nicht so bleiben und dementsprechend denke ich, dass wir gut daran tun, ja, so weiterzuarbeiten, wie wir es jetzt machen, aber auch immer wieder neue Dinge mit einfließen zu lassen und ich habe keine Angst vor der Zukunft, es geht immer irgendwie weiter, hat mein Opa schon gesagt, weiter geht es irgendwie immer, aber man muss natürlich sehen, dass es gut weitergeht und dass man halt sinnvoll wirtschaftet und sinnvoll mit der Natur umgeht. Und das ist halt so das, was mir am meisten Spaß macht am Beruf. Man arbeitet das ganze Jahr eigentlich darauf hin, in den Weinbergen, um am Ende ein Produkt in der Hand zu haben. Und wenn das dann noch den Leuten schmeckt, dem Kunden schmeckt, das ist halt mega cool. Und ich glaube, ja, ohne diese Liebe zum Produkt und geht's gar nicht. Das hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Und wenn ich die nicht verliere, dann denke ich schon, dass das gut läuft.
Dankeschön. Dann hoffen ich und wir auf jeden Fall, dass du da in deiner Zukunft noch ein bisschen was erreichen kannst und die Liebe nicht verlierst, wie du es so schön gesagt hast. Und dann bedanken wir uns und wir freuen uns auf ein nächstes Mal.
Ja, danke schön. Vielen Dank.
Und nun, meine lieben Zuhörer, haben wir noch einmal den Herrn Dr. Gens, der uns eine kleine Geschichte erzählen wird, wie es damals so war und was heute noch kommen wird.
Hallo Iris, hallo Paul. Es ist also Folgendes: Wir haben Kunden über 3 Generationen und ich kann euch da eine Story erzählen aus meiner Jugend, die mir mein Vater übermittelt hat. Wir hatten einen Herrn Philipp Liesenfeld nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Waldhilversheim einquartiert. Der ist nachher dann zurück nach Dosen gegangen. Es gab ja nach dem Weltkrieg die amerikanische Zone, wo wir gelebt haben, die britische und die französische Zone. Und hier in Guldenthal gibt es ein Formsandbergwerk. Diesen Formsand braucht man, um Glocken nach dem Gießen abzukühlen. Und wir haben eine schöne Schmalspurbahn hier in Guldenthal. Die hat früher den Formsand in den Hauptbahnhof gebracht und dann umgeladen in große Waggons. Damals durften Wein nicht durch die einzelnen Zonen transportiert werden. Und mein Vater und mein Opa kamen auf folgende Idee. Die haben 600 Liter Weinfässer unter dem Formsand versteckt. Die Waggons waren gekennzeichnet. Der Philipp Liesenfeld oben in Dosen wusste genau, die gekennzeichneten Waggons enthalten Wein. Und er hat dann den Wein dort aus dem Formsand freigebuddelt. Im Gegentausch hat er uns dann Schienen runtergeschickt. Und diese Schienen liegen heute noch im Stall meines Opas und tragen die Oberdecke. Das war, wir sagen hier in unserer Region, die Kottelzeit. Es wurde getauscht ohne Geld im Prinzip. Ja? So gibt es noch eine weitere Sache, wie ich als 7-Jähriger miterleben durfte, dass wir einfach Wein nach Garmisch-Partenkirchen gefahren haben, schon in meiner Jugend und wir heute noch hinfahren. Diese Verbindung kommt dadurch, dass meine Mutter, die Lehrerin war, meine 3 Schwestern sind auch Lehrer, ich sage immer, ich bin der einzige Normale in der Familie, und meine Mutter hatte eine Studienkollegin hier aus dem Nachbarort Hüffelsheim, die heiratete in Garmisch-Partenkirchen, heiratete nach Garmisch-Partenkirchen. Dann haben wir Wein zweimal im Jahr hingefahren, ihr die Garage vollgesetzt und sie hat das an ihre Kollegen verkauft. Und wir fahren heute noch Wein in diese Familien, die damals uns kennengelernt haben.